Domradio. Blick in die Bibel.
Domradio habt ihr eingeschaltet. Hier ist wieder der Blick in die Bibel Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die heutige Folge, die blickt in das Evangelium für Mittwoch, den 19. August 2026. Und diesen Blick in die Bibel wagt mit uns auch heute wieder Georg Müller-Glunz aus Münster. Ich habe gestern gesagt, er ist Diakonatsbewerber. Ist natürlich Quatsch. Er ist mittlerweile Weihekandidat und zwar zum Diakonat mit Zivilberuf im Bistum Münster. Grüß dich, Georg. Hallo.
Grüß dich, Olli.
So, jetzt habe ich mich einmal korrigiert. Also, um nochmal zu mitschreiben. Im November steht die Weihe an. Das ist ja jetzt für Bischof Wilmer eine Premiere, also zumindest im Bistum Münster, denn er ist ja erst seit Juni im Amt und somit ist das dann ja seine erste Weihe in seinem neuen Bistum. Was glaubst du, wer ist denn nervöser am 15. November, du oder der Bischof?
Ich vermute schon, dass der Bischof großer Profi ist. Ich befürchte, dass ich sehr nervös sein werde, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich getragen bin von meiner Familie, meinen Freunden und letzten Endes von der gesamten Gemeinde. Wir haben uns ja auch schon mit anderen Weihekandidaten unterhalten, die schon geweiht sind. Ich gehe davon aus, dass ich durch das Getragensein am Ende ruhig werde.
Dann brauche ich jetzt auch gar nicht die Frage stellen, hast du irgendein Ritual, mit dem du wieder runterkommst? Nein.
Ich hab ein Ritual tatsächlich, wenn ich aufgeregt bin. Das hat mir meine Frau gesagt, bist du in Lebensgefahr?
Bist du Lebensgefahr?
Ja, die Frage, bist du Lebensgefahr?
Ach so.
Wenn irgendwas ist, was mich stört oder was mich, wenn ich aufgeregt bin, dann die Frage, bist du Lebensgefahr? Und in der Regel ist man nicht in Lebensgefahr, wenn man nicht gerade irgendwo an der Klippe hängt. Das ist ein gutes Ritual. Und das andere ist tatsächlich, das habe ich auch bei der Prüfung angewendet, dass ich mir immer wieder darüber im Klaren bin, dass du und ich, wir alle, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, geliebte Kinder Gottes sind. Und das sind wir, egal was wird. Ob wir jetzt die Prüfung bestehen oder nicht bestehen, wie auch immer, das kann ich auch allen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht sich demnächst in Prüfungssituationen befinden. Wir sind unverändert geliebte Kinder Gottes, wir sind unverändert die Menschen, die wir auch vorher waren, ob jetzt mit Examen oder nicht, ob mit bestandener Klausur oder nicht, das würde ich gerne hier mitgeben.
Schön gesagt. Du hast gerade Prüfungen gesagt, ja, das waren eine Menge Prüfungen und wenn man Prüfungen hat, hat man ja wenig Freizeit, wobei man die Prüfungen ja in seiner Freizeit macht. Was machst du denn sonst in deiner Freizeit?
Tatsächlich haben wir dann festgestellt, dass vieles hinten runtergefallen ist in der Zeit der Vorbereitung auf die Prüfung, wobei das Schreiben der Hausarbeit richtig Spaß gemacht hat. Das war richtig schön, sich da mal wieder tief reinzuhängen. Ansonsten haben meine Frau und ich das Wegfahren mit dem Wohnwagen für uns entdeckt. Gerade kurz vor Corona kam das, glaube ich, haben Freunde von uns ermuntert und wir haben Freude daran gefunden und das ist eine schöne Sache. Wir fahren gar nicht weit weg, wir fahren von hier aus etwas weniger als anderthalb Stunden nach Winterswijk und schon fühlt man sich wie im Urlaub. Das ist ganz schön. Ansonsten engagiere ich mich in der Gemeinde, in der CDU und treffe mich sehr gern mit Freunden oder auch mit anderen Menschen. Das Lesen, was früher starken Bestandteil hatte, ist ein bisschen zu kurz gekommen, also von etwas normalerer, leichterer Literatur. Das ist zu kurz gekommen. Da hoffe ich, dass ich das wieder aufgreifen kann, wenn wir jetzt demnächst vielleicht wieder etwas öfter mit dem Wohnwagen wegfahren.
Mein Gott, da hast du aber doch einiges mir voraus in Sachen Lesen. Also ich bin ja ein absoluter Lesefeind, also kein Freund. Also ich höre dann lieber diese Hörbücher. Das ist eher so meins. Wen würdest du denn mal gerne persönlich kennenlernen und dich mit dem oder der unterhalten?
Ja, das geht jetzt tatsächlich in meine Kindheit zurück. Mein Vater, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, mein Vater ist ja sehr früh gestorben, da war ich 2 Jahre alt. Und insofern würde ich tatsächlich gerne meinen Vater kennenlernen und in meiner Vorstellung werde ich das auch. Und da würde ich ihn bitten, mir direkt von sich zu erzählen, weil das Bild, was ich von ihm habe, eben sehr stark von meiner Mutter geprägt ist und seinen Freunden, was die mir erzählt haben. Da habe ich natürlich ein gewisses Bild, was ich dann auch versucht habe, in die Erziehung hineinzutragen, Erziehung der Kinder, in das Zusammenleben mit meiner Frau. Und ich würde ihm nur sagen, wie stolz und dankbar ich bin für das, was er in seinem Leben geleistet und getan hat. Der hat es nämlich nicht so gut gehabt wie ich. Der ist 1932 geboren, war weißer Jahrgang, also hat nicht in der Wehrmacht gedient, aber der hat nicht so eine gute, behütete Kindheit gehabt wie ich.
Ja, verständlich. Danke für diesen privaten Einblick in die Person, die du gerne mal treffen möchtest. Jetzt gucken wir ins Evangelium von heute. Ich rede von Matthäus 20, 1 bis 16. Und da geht's um den Weinberg.
Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, »Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist.« Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, »Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?« Sie antworteten, »Niemand hat uns angeworben.« Da sagte er zu ihnen, »Geht auch ihr in meinen Weinberg.« Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, »Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten.« Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren und sagten, »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen.« Da erwiderte er einem von ihnen, »Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein.«
Matthäus 20, 1 bis 16a, dort könnt ihr das Evangelium von heute noch einmal gerne nachlesen. Wir sprechen darüber jetzt mit Georg Müller-Glunz aus Münster. Dieses Zitat ganz am Ende, so werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Also ich glaube, diesen Satz, den kennt tatsächlich jeder. Der steht am Ende dieses Gleichnisses. Wie kann dieser Satz das Verständnis von Dienst, Ansehen und Berufung prägen, Georg?
Ja, wir haben das gestern schon ein bisschen in abgewandelter Form gehört. Viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Das ist schon verstörend, muss ich zugeben. Also für mich als Kind war das immer schwierig, das nach meinem menschlichen Gerechtigkeitsempfinden fand ich das sehr, sehr, sehr schwierig. Jesus vergleicht hier das Himmelreich mit einem Gutsbesitzer, der Arbeiter zu verschiedenen Tageszeiten in deinen Weinberg ruft. Viele werden das kennen. Und der Weinberg kann nach meinem Verständnis auch für unser jetziges Leben stehen, für die Kirche, für die Gerechtigkeit und für das Leben im Dienst Gottes. Manche werden früh, manche später und manche erst in letzter Stunde gerufen und kommen erst in letzter Stunde zu Gott. Jesus zeigt damit, Gott beruft die Menschen auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Entscheidend ist aber nicht allein, wie lange jemand gedient hat, sondern ob er den Ruf annimmt. Der Denar, den die Arbeit erhalten, kann dabei sinnbildlich für das Heil stehen. Das ewige Leben ist letztlich Gnade und Geschenk Gottes und nicht etwas, was wir aus eigener Leistung erwirken können. Alle Arbeiter erhalten am Ende denselben Lohn. Die zuerst Berufenen bekommen genau das, was mit ihnen vereinbart war, und ihnen wird nichts weggenommen. Die Großzügigkeit des Gutsherrn gegenüber den Letzteren ist daher kein Unrecht, so wie ich das als Kind immer empfunden habe, sondern ein Ausdruck der Güte Gottes. Fürs Diakonat hat das schon auch Auswirkungen. Es geht nämlich um die Frage, ob es im kirchlichen Dienst um Anerkennung, Einfluss oder sichtbare Stellung geht oder darum, sich von Christus im Dienst nehmen zu lassen. Die Berufung und insbesondere das Sakrament ist damit kein persönlicher Besitz, sondern ja, ein Geschenk. Das ist kein Verdienst. die Aufgabe des Diakons ist es, Christus sichtbar zu machen und nicht sich selbst. Wir müssen also eher im Hintergrund bleiben, damit Jesus als Vorbild dienen kann. Das Wort von Jesus lautet ja auch, wer groß sein will, soll der Diener aller werden. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich das alles immer erfülle, aber ich bemühe mich.
Da kann ich aber noch schön anschließen, und zwar die Frage, also es kommt ja dort auch der Moment, wo die Arbeiter die Großzügigkeit des Gutsherrn den anderen gegenüber als ungerecht empfinden. Also mir fällt es ja auch auf, warum fällt es uns Menschen oft so schwer, dass wir uns über das Glück anderer freuen, wenn irgendeiner, man sieht es ja auf Social Media, ich mache gerade mal eben eine Weltreise oder ich habe hier ein neues Auto. Wieso fällt uns das so schwer, uns über das Glück anderer zu freuen?
Ja, das ist nachvollziehbar, das Empfinden der Arbeiter. Und interessant ist ja, dass sie gar keinen Verlust erleiden. Sie bekommen ja den vereinbarten Denar. Tatsächlich zeigt sich darin etwas, was schwierig auszusprechen ist, aber es faktisch schneit. Das Glück der anderen wird nicht mehr als etwas Gutes gesehen, sondern ist gefühlt ein Vorwurf gegen die eigene Leistung. Dann kommt schnell das Gefühl auf, warum bekommt der andere das, obwohl ich mehr gearbeitet habe? Das ist menschlich und insofern auch nachvollziehbar. Der Mensch vergleicht sich häufig. Es geht immer darum, wer wird mehr beachtet, wer hat mehr Erfolg. Wer hält eine Aufgabe und Anerkennung, die ich gern hätte? Neid entsteht immer dann, wenn ich den eigenen Wert vom Vergleich mit anderen abhängig mache. Objektiv betrachtet erleiden die Arbeiter nämlich überhaupt keinen Schaden. Ihre Empörung zeigt aber, dass sie über das Gute, was die anderen bekommen, traurig sind. Wenn wir tiefer nachdenken, ist das tatsächlich eine Form der Sünde des Neides. Und Fakt ist, der Neid verletzt vor allem die, die neidisch sind. Er nimmt ihnen die Freude von dem, was sie haben, und vergiftet Beziehungen. Er zerstört Gemeinschaft und macht das Herz blind für die Güte Gottes. Dabei ist Gottes Gerechtigkeit nicht bloß eine kalte Abrechnung von Leistung und Gegenleistung. Der Gutsherr handelt gleichzeitig gerecht und großzügig. Den Ersten gibt er das, was vereinbart war, und den Letzten darüber hinaus nach freiem Erbarmen den ganzen Tageslohn. Da ist nichts Verwerfliches dran. Im Reich Gottes gilt daher nicht das Maß menschlicher Leistung, sondern das Maß der göttlichen Gnade. Und das gilt es, glaube ich, zu verstehen. Das ist klar, das will Jesus deutlich machen. Das bedeutet aber nicht, dass menschliche Gerechtigkeit unrichtig wäre und unwichtig wäre. Vereinbarungen müssen eingehalten werden. Gerechter Lohn muss gezahlt werden und Eigentumsrechte müssen geachtet werden. Es geht also nicht darum, hier alles auszuhebeln. Das Gleichnis spricht vor allem über das Heil. Und niemand wird Gott gegenüber einen Anspruch auf das ewige Leben haben. Auch ein langes christliches Leben bleibt letztlich ein Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit. Deshalb darf ein langjährig Glaubender einem Menschen, der erst spät zur Umkehr findet, nicht geringschätzen. Das ist nicht unsere Sache. Das ist sowieso nicht unsere Sache. Das muss ich jetzt nur mal hier einschieben. Es ist wirklich nicht unsere Sache zu entscheiden, ob jemand in den Himmel kommt oder nicht, ob jemand zu Gott kommt oder nicht. Das entscheidet zum Glück jemand anders. Hat jetzt hiermit nichts zu tun, ist mir aber doch mal wichtig, der Gedanke. Die entscheidende innere Umkehr lautet daher nicht, warum bekommt der andere so viel, sondern worüber kann ich dankbar sein und wie kann ich mich über die Güte Gottes freuen?
Schönes Schlusswort. Das nehmen wir wieder mit in den heutigen Tag. Georg, wir sind morgen wieder miteinander verabredet für unseren nächsten Blick in die Bibel. Und da gehen wir dann weg vom Weinberg und gehen auf eine Hochzeit. Da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, was du uns da morgen an Impulsen mitgeben wirst. Für heute sage ich danke dir und Gottes Segen.
Dankeschön. Ich wünsche dir auch alles Gute und freue mich auf den morgigen Tag. Es wird wieder spannend.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.